Viele Christopher Street Days jetzt feiern in diesem Jahr ja 40 Jahre Stonewall, die sogenannte Geburtsstunde der modernen homosexuellen Bewegung. Wie wichtig ist denn das Ereignis Stonewall eigentlich noch für die heutige homosexuellen Bewegung und eben das Eintreten für die Rechte Homosexueller?
Na, das ist halt immer noch wichtig. Unsere Bewegung, unser Kampf hat natürlich eine lange Geschichte und das sind halt mindestens diese 40 Jahre, 1969 bis 2009. Deswegen wird auch dieser Rückblick begangen in vielen Städten. Aber es ist natürlich bei vielen CSD-Veranstaltungen auch der Blick nach vorne. Also unsere Forderungen stehen natürlich im Mittelpunkt, unsere politischen Forderungen. Und deswegen sind es auch über 22 CSDs in diesem Jahr, die die Forderung im Mittelpunkt stellen nach einer Ergänzung des Grundgesetzes, nämlich des Gleichheitsartikel 3 um das Kriterium der sexuellen Identität, die eben dort noch nicht drin enthalten ist. Also Lesben und Schwule sind noch nicht im Grundgesetz und das würden wir gerne ändern.
Polizeirazzien standen ja vor 40 Jahren in den USA an der Tagesordnung und waren ja wegen also dieser Gleichsetzung homosexueller Vereinigungen und eben der Erregung öffentlichen Ärgernisses oft Ziel von polizeilicher Gewalt. Ist dieses erste Mal sich eben wehren gegen diese Staatsmacht irgendwie der Plan aufgestauter Wut gewesen in der Christopher Street? Oder wer hat eigentlich dieses Dagegenhalten bewusst zum Mythos der modernen homosexuellen Bewegung ernannt?
Das war tatsächlich so. Also irgendwann hatte man die Faxen dicke sozusagen in New York, in dieser Straße, in diesen Kneipen, wo auch viele Transvestiten sich aufhielten damals und auch heute noch. Irgendwann hatten die Faxen dicke und haben sich einfach mal gewehrt gegen diese Razzien, die dort, das war ja Schikane, man hat die Leute willkürlich festgenommen, hat Personalien aufgenommen, hat auch mit dem Schlagstock malträtiert. Und irgendwann haben sie einfach gesagt, so, uns reicht's, wir haben bis hier und wir wehren uns jetzt. Und das Ganze war ja ein Teil der Bürgerrechtsbewegung in der USA. Das war ja nicht isoliert, es fand nicht irgendwie im luftleeren Raum statt, sondern war Teil der Bürgerrechtsbewegung. Und es schwappte dann auch über, nicht nur nach Europa, sondern hatte auch Auswirkungen nach Süden, nach Südamerika, hatte Auswirkungen eigentlich in die ganze Welt. Seither wird dieser Tag halt tatsächlich weltweit von Lesben und Schwulen und Transsexuellen und Bisexuellen sozusagen als ihr Feiertag gefeiert. Ähnlich wie der 1. Mai bei den Gewerkschaften, kann man fast sagen.
Als desinteressierter Außenstehender vermag man sich ja gar nicht mehr vorzustellen, dass man oder dass Homosexuelle noch für Rechte kämpfen müssen in Deutschland. Jetzt kann man ja sogar, muss man sagen, höre und staune, in München symbolträchtig die eingetragene Lebenspartnerschaft auf dem Standesamt vollziehen. Und dann gibt es ja auch gerade dank des LSVD Lebenspartner im Bürgerentlassungsgesetz werden also der Krankenversicherung heterosexuellen Ehepartnern gleichgesetzt. Und Sie haben es aber gerade angesprochen, die Forderung, dieses Jahr beim CSD ist die Ergänzung des Artikels 3 des Grundgesetzes, um die Rechte von Lesben und Schwulen zu erweitern bzw. einzutragen oder zu ergänzen dieses Gesetz, niemand darf wegen seiner sexuellen Identität benachteiligt oder bevorzugt werden. Können Sie dazu noch ein bisschen mehr sagen, weil in der Europäischen Union ist das Gesetz ja eigentlich schon durchgegangen, ne? Da stehen ja die sexuelle Identität mit dabei.
Ja, was also auf EU-Ebene, also im europäischen Recht, ist es längst verankert. Und in Deutschland auch in 4 Landesverfassungen, in 4 Bundesländern, unter anderem in Thüringen, ist sexuelle Orientierung sozusagen geschützt. Jeder, der lesbisch oder schwul ist, ist in der Landesverfassung sozusagen besonders geschützt. Und wir meinen, was auf der EU-Ebene und in Landesverfassung möglich ist, warum soll das nicht im Grundgesetz, in der nationalen Verfassung von Deutschland möglich sein? Wir pochen auf ein verbrieftes Recht. Wir meinen, das Grundgesetz hat uns zum Beispiel nicht vor dem Paragraphen 175 geschützt, all die Jahre in den 50er und 60er Jahren. Wenn jemand auf die Idee kommt, alte Moralvorstellungen wieder in die Politik auch hineinzutragen und sagen, wir müssen das Sittengesetz, was ja auch noch in der Verfassung verankert ist, wieder reaktivieren, dann stehen wir da und haben keinen Schutz. Alle anderen Minderheiten, sag ich mal, oder alle anderen Antidiskriminierungskriterien sind in der Verfassung im Grundgesetz angesprochen. Es fehlt nur die sexuelle Identität. Lesben und Schwule kommen im Grundgesetz nicht vor. Und wir meinen, das muss geändert werden. Deswegen haben wir diesen Artikel 3, Gleichheitsartikel, dieses Jahr zentrale Forderungen bei den CSD-Veranstaltungen aufgestellt. Aber es gibt natürlich auch noch andere Bereiche, wo Lesben und Schwule in Deutschland längst noch nicht gleichgestellt sind.
Und dieses Sittengesetz, das ist ja immer noch vorhanden, ne? Das diente, hab ich hier vorliegen, 1957 oder bis zu diesem Jahr noch dazu, die Zulässigkeit der Strafbarkeit von Homosexualität zu begründen.
Ja, genau.
Genau.
Also damals gingen halt einige Leute zum Bundesverfassungsgericht und haben gesagt, es kann nicht sein, dass Homosexuelle, die im Dritten Reich verfolgt wurden, heute 1957 immer noch verfolgt werden. Es handelte sich auch um die gleichen Leute, um die gleichen Opfer zum Teil. Also diejenigen, die das Dritte Reich überlebt hatten, sahen sich dann in der Adenauer-Ära wieder Verfolgung ausgesetzt, die man zwar nicht vergleichen kann, aber nach dem Paragraphen 175 eben in der verschärften NS-Fassung, die immer noch in Kraft war damals. Karlsruhe, das Bundesverfassungsgericht, hat dann damals gesagt, nee, dieser Paragraph 175 in seiner NS-Version, so wie er sich heute darstellt, verstößt nicht gegen das Grundgesetz. Hätte natürlich anders ausgesehen, wenn Lesben und Schwule im Grundgesetz geschützt gewesen wären. Aber das war eben nicht der Fall. Und wir meinen heute, wo Homophobie auch wieder auf dem Vormarsch ist, wo schwule Sau als das Schimpfwort auf dem Schulhof sozusagen gilt, brauchen wir diesen Schutz. Wir müssen das verankern in der Verfassung, damit wir besser geschützt sind.
Klaus Wowereit und einige Stadtoberhäupter unterstützen die Forderung in der Erweiterung des Artikels 3. Wie kann man denn als Normalbürger, sage ich mal, auch zur Ergänzung des Grundgesetzes irgendwie diese Aktion unterstützen?
Also wir haben ja eine Homepage eingerichtet, eine zentrale Kampagnen-Homepage, www.artikel3.de. Dort kann man unterstützen, diese Forderung nach einer Grundgesetzänderung. Es ist tatsächlich eine Grundgesetzänderung, für die man auch eine Zweidrittelmehrheit in beiden Kammern des Parlaments braucht. Ja, also im Bundestag und im Bundesrat muss man das mit einer Zweidrittelmehrheit sozusagen durchkriegen. Wir sammeln Unterstützung, wir sammeln Unterschriften für diese Forderung. Wir werden auch nach Möglichkeit eine Petition im Bundestag einreichen. Also alle, die die Forderung unterstützen möchten, brauchen nur auf die Homepage www.artikel3.de zu gehen und dort sozusagen ihre Unterstützung abzuschicken.
Wir haben eben schon über den Einfluss der EU oder des EU-Parlaments gesprochen. Wie ist denn so der Einfluss von anderen europäischen Ländern? Also da gab es natürlich ja, die sogenannte Homo-Ehe zuerst in Benelux-Staaten und in Dänemark. Jetzt gibt es ja schon das Adoptionsrecht für homosexuelle Paare in Spanien. Kann man hoffen, dass durch diesen Vormarsch auch das auf Deutschland überschwappen könnte? Wird der Druck größer dadurch
Ja, das,
vielleicht?
das muss man nicht nur hoffen, das wird so sein. Das ist so sicher wie, ich sage mir, das Amen in der Kirche. Aber das sind Länder, die uns überholt haben. Also das erzkatholische Spanien hat uns da überholt. Deutschland befindet sich homopolitisch im Mittelfeld der EU, Spanien ganz vorne, zusammen wie Niederlande und Dänemark, skandinavische Länder. Das wird natürlich Auswirkungen haben, auch hier in Deutschland. Also 5 Jahre, maximal 10 Jahre, denke ich, haben wir auch gleiche Rechte hier in Deutschland verwirklicht. Es ist eine Frage der Zeit. Europa, das Europäische Parlament und die Kommission in Brüssel waren immer Motor für Antidiskriminierungspolitik. Wir hier in Deutschland haben es nicht so sehr mit der Antidiskriminierungspolitik, mit dem Antidiskriminierungsgesetz. Es war ein richtiger Kulturkampf, bis es hier dann auch umgesetzt war im Jahr 2006, das Allgemeine Gleichstellungsgesetz. Motor dafür war immer die EU. Das muss man immer mitbedenken. Und das ist natürlich auch wichtig für, ich denke, die neuen EU-Länder im Osten, Polen, Litauen und so weiter, wo es längst nicht so gut aussieht wie bei uns oder in diesen Vorreiterstaaten wie in Dänemark, Spanien.
In Deutschland gibt es ja auch noch steuerliche Benachteiligung von Lebenspartnerschaften. Wie kann man versuchen, diese Diskriminierung im Steuerrecht auch zu beenden? Gibt es da auch Pläne des LSVD?
Also wir haben ja die Kampagne zu dem Thema Steuerrecht, keine halben Sachen. Wir meinen halt, es macht überhaupt keinen Sinn und es ist ungerecht, eingetragene Lebenspartnerschaften, also sogenannte Homo-Ehe, Leute, die gegenseitig füreinander Verantwortung übernehmen, die im Ernstfall füreinander einstehen, genau wie Ehepaare, die anders zu behandeln im Steuerrecht, macht überhaupt keinen Sinn, ist eigentlich eine Unverschämtheit. Wir meinen, es braucht dafür Mehrheiten im Bundestag, die wollen wir mobilisieren. Die Parteien im Bundestag sind mehrheitlich auf unserer Seite. Es ist halt nur die CDU, die blockiert, die ein Problem hat, die krampfhaft versucht, Unterschiede zu machen zwischen eingetragenen Lebenspartnerschaften und Eheleuten. Ob da Kinder jetzt im Spiel sind oder nicht, also Eheleute ohne Kinder auf der einen Seite, eingetragene Lebenspartnerschaften mit Kinder werden benachteiligt. Also das kann eigentlich nicht angehen. Ja. Und da muss eigentlich der Gesetzgeber hingehen, einen neuen Anlauf machen und dieses große Reformprojekt eingetragene Lebenspartnerschaften dann auch zu Ende bringen und nicht auf halbem Weg stehen bleiben.
In der letzten Woche wurde ja auch das Transsexuellengesetzänderungsgesetz im Bundestag verabschiedet, aber Sie sind nicht ganz so zufrieden damit, habe ich vernommen von der Website.
Ja, die haben ja eigentlich nicht mehr gemacht, das Bundesinnenministerium, als das, was das Bundesverfassungsgericht ihnen aufgetragen hatte. Es ist natürlich für betroffene Paare schon ein Fortschritt. Also sie müssen nicht mehr zwangsgeschieden werden, nur weil auf einmal dann zwei Frauen oder zwei Männer miteinander verheiratet sind bei den Transsexuellen. Wir meinen, das ist eine Eheöffnung doch durch die Hintertür. Das wird auch die Tatsache, dass jetzt zwei Transsexuelle als zwei Frauen oder als zwei Männer zusammenleben und verheiratet sind, das wird dann auch die Eheöffnung für Lesben und Schwule generell ein bisschen befördern.
Im LSVD, das sagt ja der Name schon, kümmert sich man ja sich vor allen Dingen um die Rechte von Schwulen und Lesben in Deutschland. Gibt es denn auch Pläne oder Organisationen, dass man auch Homosexuellen in Ländern, in denen es nicht wirklich das Gesetz sogar erlaubt, homosexuell überhaupt zu sein, das gibt ja Staaten in Afghanistan, dem Iran oder afrikanische Staaten, in denen es sogar unter Todesstrafe steht, gibt es da irgendwie die Möglichkeit, irgendwie Hilfe zu leisten?
Ja, also wir tun das bereits. Der LSVD hat seit 2007 eine Menschenrechtsstiftung, das ist die Hirschfeld-Eddy-Stiftung. Wir unterstützen bereits mit der Hilfe von Kooperationspartnern, ob es jetzt Auswärtige Amt ist oder das Entwicklungshilfeministerium oder Stiftungen in Deutschland, Projekte im sogenannten globalen Süden, aber auch in Osteuropa, wo es mit den Menschenrechten für Lesben und Schwule nicht gut aussieht. Ob das die Ukraine ist, ob es die Türkei ist, ob es Exil-Iraner sind oder ob es afrikanische Staaten sind, wo massiv die Menschenrechte von Lesben und Schwulen verletzt werden. Dort können wir Projekte unterstützen, das tun wir auch. Nicht erst seit 2007, seit wir die Hirschfeld-Eddy-Stiftung gegründet haben. Auch vorher schon haben wir in Osteuropa zum Beispiel den Warschauer CSD oder den CSD in Lettland unterstützt. Und da wird einiges noch auf uns zukommen. Ich kann nur sagen, je mehr wir selbst im Land geregelt haben als Lesben und Schwule und deren Partnerschaften, umso mehr können wir auch über den Tellerrand gucken und Projektarbeit in sogenannten Verfolgerstaaten dann auch durchführen.
Das sieht man auch sehr schön, glaube ich, an Vancouver, einer der homosexuell freundlichsten Städte überhaupt, bei der auf den CSD dann so Plakate in der Luft geschwungen werden, wo dann einfach Support für Saudi Arabia steht oder so weiter. Da sieht man dann, dass denen vielleicht ein bisschen selbst für sich lokal die Themen ausgegangen sind und man sich dann eben über, wie Sie sagen, über den Tellerrand bewegt. Wie wichtig ist es denn noch, gerade für junge Homosexuelle, dass, Prominente im Rampenlicht sich outen? Das gibt ja jetzt immer mehr, beziehungsweise der Druck wird ja vielleicht auch der Bekenntniszwang sozusagen etwas größer. Ist das immer noch sehr wichtig für junge Homosexuelle?
Das ist immer noch sehr wichtig, weil das Coming Out ist immer noch eine Krux für junge Leute, für viele junge Leute, nicht für alle. Es gibt auch welche, die ganz selbstbewusst damit umgehen. Die gab es auch immer schon. Aber wie gesagt, das Coming Out, wie sage ich es meinen Eltern, wie sage ich es meinen Freunden, wie sage ich es in der Schule, wie sage ich es in der Nachbarschaft und so weiter, in der Familie. Das ist immer noch ein Problem für junge Menschen, nicht nur für junge Menschen, es gibt auch Ältere, die ein Coming-out noch nicht sozusagen vollendet haben. Für die ist diese Vorbildfunktion von Prominenten enorm wichtig. Allein die Tatsache, dass es Thema in den Medien ist, wenn, ob es jetzt der Klaus Wowereit oder andere Prominente, Harpe Kerkeling, wie auch immer, alleine die Tatsache, dass es in den Medien als Thema ist, ist für die Leute enorm wichtig, dass es thematisiert wird, enttabuisiert wird. Es ist eben immer noch nicht normal, lesbisch oder schwul zu sein.
Und eben dieses immer noch nicht normal wird ja eigentlich dadurch aber nochmal verschärft, dass man sich eben bekennen muss sozusagen. Dieser Bekenntniszwang der Community ist ja sicherlich auch nicht besonders klein dann für Betroffene, oder?
Nee, der Druck ist natürlich groß, der haftet auf diesen Leuten. Es gibt auch Bereiche, die sind sozusagen noch immer Bollwerke von Machotum und von Heterosexualität, zum Beispiel der Leistungssport, der Profifußball. Das sind so die letzten Bollwerke in der Gesellschaft, wo es scheinbar keine schwulen Männer gibt. Der Druck wird aber ständig größer, aber man soll den Druck auch nicht erhöhen, denke ich, weil die Leute müssen selbst rauskommen. Wir halten überhaupt nichts davon, Leute zwangs zu outen. Das bringt nicht viel, das zerstört Karrieren immer noch. das ist kontraproduktiv. Das muss jeder selber tun, diesen Schritt, und ganz selbstbewusst damit umgehen, um dann auch die Vorbildfunktion gut wahrnehmen zu können.
Meine letzte Frage würde sich auf Obamas Wahlversprechen beziehen, der ja die umstrittene Don't Ask, Don't Tell-Regel im US-Militär ja versprochen hat abzuschaffen und das immer noch nicht der Fall ist. Und dann gibt es auch noch die Defense of Marriage Act, also der verheirateten Homopaaren Bundesrechte verwehrt. Können Sie dazu noch mal etwas sagen, weil der Druck wird jetzt von der lesbisch-schwulen Community in den USA relativ groß.
Ja, da war man in der USA auch schon mal weiter, was das Militär angeht, nämlich unter der Administration von Bill Clinton. Da gab es schon mal ganz andere Vorschläge, und es ist eigentlich an der Zeit, dass da ein großer Wurf kommt, was Homopolitik angeht. Das ist natürlich so ein Stück weit Flickenteppich dort mit den ganzen Bundesstaaten, ähnlich wie auch in Deutschland, mit den Bundesländern. Aber was das nationale Militär angeht, da wäre es wirklich mal an der Zeit, da kann man sich auch ein Vorbild nehmen an Deutschland. Die haben längst sozusagen eine Gleichberechtigung auch beim Militär und ein Diskriminierungsverbot beim Militär festgeschrieben. Was die Homo-Ehe in den USA angeht, da ist es von Bundesstaat zu Bundesstaat verschieden. Es ist wichtig, dass sowas natürlich überhaupt nicht in eine nationale Verfassung festgeschrieben wird, dass eine Ehe nur für Mann und Frau gilt zum Beispiel. Das wäre fatal für die Forderungen der Lesben und Schwulen in den USA.
Sie haben, wenn man sich informieren möchte über schwul-lesbische politische Entscheidungen beziehungsweise auch Forderungen der Community, kann man das sehr gerne auf Ihrer Website tun, beziehungsweise Sie bieten ja auch einen Newsletter an auf www.lsvd.de, und sie gibt es auch jetzt bei Twitter, nicht wahr?
Genau, auch bei Twitter wie alle anderen auch. Das ist ein neues Medium, was viel Spaß macht, ja.
Alles klar. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Interview, Herr Klaus, jetzt, und wünsche alles Gute für die folgenden CSDs.
Danke auch.